Ein Gewohnheitstier, so ist es eben mal, gell? Und wenn irgendwas anders läuft als üblich, dann ist man schon irritiert. Naja. Etwas Lichtereien, aber es ist ja auch schön, dass sich die Lichtereien durch all die Geschwister, die sich jetzt über Pfingsten was Gutes tun und was ich ihnen gerne gönne, dass diese auch zum Teil wieder aufgefüllt worden sind durch Besucher, die wiederum in ihren Gemeinden fehlen wahrscheinlich. Herzlich willkommen alle, die heute auch da sind auf Besuch. Ja, was haben wir denn heute für einen besonderen Tag? Irgendwas ist doch heute besonders. Ach so. Ja, und warum feiern wir 50 Tage? Wir können noch 51 Tage nach Ostern feiern, oder? Ha? Das ist aber morgen eben. Ja, ja, der Markus rief mich Anfang der Woche an und wollte wohl wissen, was ich für ein Thema behandle, weil er die Leitung hat. Und dann habe ich gesagt, du Markus, denk mal nach, vielleicht fällt dir sogar selber ein, was das Thema sein könnte. Dann hat er gemeint, ja, Weihnachten oder Ostern. Habe ich gesagt, ungefähr so. Markus hat Humor. Das finde ich immer schön. Ja, also Pfingsten. Ein christliches Fest, aber irgendwie auch ein seltsames Fest, oder? Mit dem die meisten nichts anfangen können. Früher war es üblich, habe ich mal irgendwo gelesen, das Vieh zu Pfingsten zum ersten Mal nach dem Winter auf die Weide zu führen. Und dafür haben die Bauern dann ihren kräftigsten Ochsen geschmückt mit Blumen und mit Bändern, so ähnlich wie heute beim Almabtrieb. Ja. Und man nannte diesen Ochsen den Pfingstochsen. Später hat man diesen Brauch noch mehr trivialisiert und in meiner Kindheit, da war es zumindest im Allgäu üblich, dass derjenige, der am Pfingstsonntag als letzter aus dem Bett stieg, Pfingstochse genannt wurde. Ich ärgere mich, dass ich immer der Pfingstochse war, weil mein Bruder, mein älterer Bruder eben immer schneller aus dem Bett gekommen war. Zu Ostern gab es wenigstens Ostereier, aber zu Pfingsten, da war ich der Pfingstochse. Und das hat nicht unbedingt eine positive Einstellung zum Pfingstfest erzeugt. Ja, später kam dann der freie Arbeitstag dazu. Man sollte nicht denken, dass das der Stand der Dinge jetzt wäre. Sonst hätte ich euch nichts mehr zu sagen wahrscheinlich. Ja. Nein. Aber ich denke, für viele erwachsene Leute auch in unserem Land ist Pfingsten so nicht sagen wie irgendwas einfach. Sie ist ein Feiertag und man hat arbeitsfrei oder schulfrei und damit hat sich's eigentlich meistens schon. Woher kommt dieses seltsame Wort? Da hat die Brigitte bereits schon ein bisschen vorgegriffen. Es wird nämlich abgeleitet vom Griechisch Pentekoste, was einfach 50 heißt. Das hat damit zu tun, dass dieses Fest von den Juden am 50. Tag nach dem Passafest gefeiert wurde. Sie sollten 7 Wochen lang warten und dann am 50. Tag eben dieses Fest feiern. Bei den Juden wird das Fest Schawot genannt oder auch Fest der Wochen. Das ist eigentlich auch nicht vielsagend, gell? Fest der Wochen. Kann man sich auch noch nicht viel vorstellen davon. Nun, was geschah denn am Pfingsten? Da kann ich euch einfach mal raten, Apostelgeschichte 2 aufzuschlagen, auch wenn ich nicht sehr lange in der Apostelgeschichte bleibe oder immer wieder mal darauf zurückgreife. Aber da haben wir die ganze Geschichte. Das, für die, die gerne Struktur haben, sage ich, ich habe 4 Teile da. Der erste, was geschah also an Pfingsten? Man müsste eigentlich das ganze Kapitel 2 lesen. Das will ich mir aber aus Zeitgründen verkneifen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle, diesen Text kennen. Ich möchte nämlich nicht nur das sichtbare Geschehen behandeln, das hier geschildert wird, sondern vor allen Dingen das Unsichtbare, das, was diesem Geschehen die eigentliche Bedeutung gibt. Und dafür muss ich ja noch andere Texte hinzuziehen. Was geschah an Pfingsten, 50 Tage, nachdem das wahre Opferlamm, Jesus Christus, hat am Kreuz sein Leben ausgehaucht hatte? Er selbst hatte es vorhergesagt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Und in Lukas 24, 49 mahnt er unmittelbar vor seiner Himmelfahrt die Jünger, und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Was war also geschehen? Alle Jünger hatten sich, so wie Jesus es gesagt hatte, an diesem denkwürdigen Tag versammelt. Und da wurde das Haus plötzlich von einem starken Brausen, da lautem Brausen erfüllt. Es erschien in Zungen wie von Feuer, die sich auf ihn niederließen. Und von diesem Moment an wurden sie mit Heiligem Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, in Sprachen, die sie zuvor nie gelernt hatten. Das Brausen muss wirklich sehr laut gewesen sein, weithin hörbar. Das war ja auch wahrscheinlich der Sinn und Zweck des Brausens, dass alle Leute dahin zusammengekommen sind, und um zu sehen, was ist hier los. Und die Jünger, die vom Geist erfüllten Jünger, die haben sich natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Sie lobten laut und für alle hörbar Gott. Und das, gut, das hätte die Leute wahrscheinlich noch nicht unbedingt in Staunen versetzt. Aber was sie in Staunen versetzt hat, das war die Tatsache, dass sie es nicht nur gehört haben, sondern auch verstanden haben, was die da sprachen. Und das war außergewöhnlich. Warum? Es war deswegen außergewöhnlich, weil wegen des Festes ja viele Diaspora-Juden in Jerusalem waren, die alle möglichen Sprachen hatten. 14 Volksgruppen werden beim Namen genannt. 14 Volksgruppen, die mit in ihren jeweiligen Sprachen hier waren. Die meisten von ihnen hatten sicher auch Kenntnis in Hebräisch, weil sie ja ursprüngliche Juden waren, die eben dann in der Diaspora lebten. Aber sie hörten sie in den Sprachen dieser Länder, aus denen sie kamen, sprechen. Und das war ein Wunder. Deswegen, es handelt sich bei den Jüngern ja eigentlich um teils einfache, ungelehrte Männer. Einer von ihnen, der Apostel Petrus, nicht vom Beruf Fischer, der hat zunächst einmal den Leuten das Evangelium gepredigt, und zwar mit sehr deutlichen und ja geradezu herausfordernden Worten. Und gar nicht schmeichelhaft, ja. Er scheute sich also gar nicht, diese Leute direkt mit ihrer Schuld zu konfrontieren. Und das sind wir in Apostelgeschichte 2, 36. So soll nun das ganze Haus Israel erkennen, mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl, also Christus, ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was wollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Auswirkung war gewaltig, ja. Für unsere heutigen Verhältnisse eigentlich fast geradezu unglaublich, oder? Das heißt, in Vers 41 dann: Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Kann man sich das vorstellen? Resultat einer Predigt: 1000 Bekehrte. Das hat mal einer gesagt, damals haben sich nach einer Predigt 3000 bekehrt, heute bekehren sich nach 3000 Predigen bestenfalls einer. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu sarkastisch und zu extrem gesagt, aber wenn man Vergleiche anstellt, da kann man schon mal sarkastisch werden. Was ist hier geschehen? Wie war es möglich? Wie konnte es sein, dass nach einem einfachen Aufruf zur Buße so viele Leute auch wirklich Buße getan haben? Dem Ganzen musste was vorausgegangen sein. Und zwar, es heißt, Moment, in Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Diesem Aufruf zur Buße, habe ich gesagt, muss was vorausgegangen sein. Niemand wird Buße tun, wenn er nicht seine Sünde erkannt hat. Und niemand wird seine Sünde erkennen, wenn nicht der Geist Gottes ihn davon überführt hat, ja, ihm zu erkennen gegeben hat. Das ist die vornehmliche Aufgabe des Heiligen Geistes. Also hier in dem Text heißt es, erstens, er überführt den Menschen von seiner Sünde. Und Herr Jesus ergänzt das, weil sie nicht an mich glauben. Das ist eben die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Wisst ihr, in der Hölle wird es mal keinen geben, der sagen wird, auch wenn er ein noch so schlimmer Verbrecher war, ja, egal, er wird dort so viel Erkenntnis haben, dass er nicht sagen wird, ich bin hier in der Hölle, weil ich, was weiß ich, wie viel tausend Menschen auf dem Gewissen habe. Er wird sagen, ich bin hier, weil ich nicht an Jesus geglaubt habe. Keiner ist wegen seiner Taten in der Hölle, sondern jeder nur, weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Das ist die eigentliche Sünde, dass sie nicht glauben an mich, sagt der Herr. Und dann das Zweite, er überführt von Gerechtigkeit. Da sagt der Herr, weil ich zu meinem Vater gehe. Ist vielleicht auf Anhieb nicht gleich einleuchtend, was das damit zu tun hat. Nun, das ist aber auch gar nicht schwer zu verstehen. Schaut, solange der Herr Jesus sichtbar vor den Jüngern war, da konnten sie an ihm sehen, was Gerechtigkeit ist. In seinem Leben wurde ihnen die Gerechtigkeit bildhaft vor Augen geführt, die Gerechtigkeit Gottes, die vollkommene Gerechtigkeit. Ne? Aber er blieb nicht immer da, er ist in den Himmel aufgefahren, er war nicht mehr sichtbar bei ihnen. Und deswegen sagt der Herr Jesus, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Deswegen muss der Heilige Geist jetzt sie von Gerechtigkeit oder uns überzeugen von dem, was Gerechtigkeit ist. Eben nicht die Gerechtigkeit, die wir zustande bringen. Selbstgerechtigkeit reicht nicht aus, sondern eine vollkommene Gerechtigkeit. Und dann drittens heißt es, er überführt von Gericht, indem er den Menschen klar macht, was die Konsequenz sein wird, wenn er sich nicht bekehrt. Der Umgekehrte, der wird die Ewigkeit dort zubringen müssen, wo sie auch der Fürst dieser Welt, Satan, zubringen wird. Das Entscheidende und Größte, was das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten gebracht hat, ist die sogenannte Taufe mit Heiligem Geist oder die Geistestaufe. Das Wort Geistestaufe kommt zwar in der Schrift nicht vor, in dieser Form, aber gemeint ist natürlich dasselbe. Ob ich sage Taufe mit Heiligem Geist oder Geistestaufe, ist nicht entscheidend. Übrigens, vielleicht noch etwas hier für alle diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich demnächst taufen zu lassen. Denen möchte ich sagen, die sollen ganz besonders gut zuhören, denn die Geistestaufe ist die Grundlage für die Wassertaufe. Ohne sie, ohne die Geistestaufe, wäre die Wassertaufe ein sinnfreies Geschehen ohne jede Bedeutung. Sie wäre ein Zeugnis von etwas, was nicht vorhanden ist. Das heißt eigentlich eine Lüge. Und sie wäre ein Sinnbild ohne eine Wirklichkeit. Denn ein Sinnbild soll ja die Wirklichkeit abbilden. Also das ist natürlich das Entscheidende. Das ist viel wichtiger als die Wassertaufe. Man kommt auch in den Himmel ohne Wassertaufe, aber man kommt nicht in den Himmel ohne diese Geistestaufe. Also mein zweiter Punkt. Was ist also die Geistestaufe? Was sagt die Schrift? Einen ersten Hinweis auf den Vorgang der Geistestaufe gibt Johannes der Täufer. In Matthäus 3, wer das mitlesen möchte. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt. Moment, habe ich schon gesagt, das hat Johannes Täufer gesagt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der zweite Hinweis stammt also von Jesus selbst. Kurz vor seiner Himmelfahrt hat er Jesus gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und unmittelbar danach spricht er dann von dem Pfingstgeschehen. Das Pfingstgeschehen war also im Wesentlichen eine Taufe mit Heiligem Geist. Auf den Einzelnen bezogen. Ja, auf den Einzelnen bezogen. Auf die Gesamtheit bezogen war es gewissermaßen gleich bedeutend mit der Geburt der Gemeinde, denn da wurde Gemeinde gegründet, gewissermaßen überhaupt erst. Aber das ist heute nicht mein Thema. Die Taufe mit dem Heiligen Geist unterscheidet sich allerdings von der Taufe mit Feuer. Die erste ist eine Segenstaufe, während die andere eine Gerichtstaufe ist. Die erste fand zu Pfingsten statt, die andere liegt noch in der Zukunft. Alle waren Christusgläubigen, erfahren die erste Taufe, die andere wird das Schicksal der Ungläubigen sein. Die erste soll für jene Israeliten bestimmt sein, deren Taufe ein äußeres Zeichen innerer Buße war. Die andere war für die Pharisäer und Sadduzäer, die alle kein Anzeichen einer echten Buße zeigten. Nun, die Pfingstler, muss ich hier vielleicht einfügen, lehren, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Taufe mit Feuer dasselbe sei und verweisen auf die Feuerzungen, die erschienen, als der Geist zu Pfingsten auf die Erde kam. Wie wir aber in Vers 12 sehen, wird dort das Feuer mit dem Gericht gleichgesetzt. Der Herr wird in einem Bild gezeigt, wie er eine Wurfschaufel gebraucht, um den gedroschenen Weizen in den Wind zu werfen. Da haben wir gar keine richtige Vorstellung mehr, gell? Aber ihr müsst mal einfach in Google mal Wurfschaufel eingeben. Nur das Wort. Da habt ihr jede Menge Bilder bekommen, ihr da massenhaft Bilder. Und es sehr interessante Bilder, wie das eben in manchen Ländern wirklich praktiziert wird, auch bis heute, dass da der Weizen mit einer Schaufel, manche haben da so ein großes Ding, das man hier packt, manche haben eine normale Schaufel, je nachdem, und wird dann der Weizen, wenn, natürlich bei Wind, sonst macht es ja keinen Sinn, ja, dann hochgeworfen und durch den Wind wird die Spreu rausgeblasen, der Weizen fällt runter, die Spreu, die wird rausgeblasen und sammelt sich vielleicht einen Meter oder ein paar Meter weiter. Ja, und da kann man sie dann zusammennehmen und dann verbrennen. Und das ist das, was der Herr Jesus hier vor Augen hat und was die Leute damals ja ständig vor Augen hatten. Also die ich bereue, die Ungläubigen, wie gesagt, von denen sagt er, die werden mit unauslöschlichem Feuer verbrannt. Somit ist die Taufe mit Feuer eine Taufe im Geist. Eine Taufe des Gerichtes, Entschuldigung, eine Taufe des Gerichtes, die denen vorbehalten bleibt, die eben die Taufe im Geist während ihres Ehrenlebens nicht erfahren haben. Ich habe mal alle Stellen in der Bibel angesehen, wo das Wort Feuer vorkommt. Es kommt, je nach Übersetzung unterschiedlich, sicher bei mir 390 Mal vor. Abgesehen von den Stellen, wo einfach nur von normalem Feuer die Rede ist, wenn Petrus sich die Hände wärmt am Feuer zum Beispiel, ja, haben alle anderen Stellen die gleiche Bedeutung. Feuer ist immer ein Hinweis auf Gericht in der Bibel. Das können wir nicht einfach dann bei irgendwo an einer Stelle mal einfach anders auslegen. Das geht nicht. Seht ihr? Das ist konsequent. Wenn dieser Begriff, ähnlich wie Sauerteig, immer ein Begriff für Sünde ist, dann kann man nicht einfach, weil es gerade einem so passt in irgendeiner Lehre, dann das einfach mal ganz andersrum auslegen. Das geht nicht. Also hier ist wirklich von Gericht die Rede. Leider sind eben zu diesem Thema so manche falsche Lehren im Umlauf. Besonders schädliche Auswirkungen hatte die pfingstliche Lehre von der Geistestaufe. Sie besagt, dass der Christ nach seiner Bekehrung eine weitere Grunderfahrung braucht, eben eine Geistestaufe. Nicht, dass er sie schon bei der Wiedergeburt hat, sondern dass er sie eben zusätzlich braucht zur Wiedergeburt. Und diese zweite Erfahrung, die macht ihn dann eigentlich erst zu einem vollwertigen Christen. Es kann dann Monate oder auch Jahre dauern, bis er mal vielleicht diese Erfahrung hat oder auch gar nicht. Meistens wird diese Erfahrung in Zusammenhang gebracht mit der Gabe des Zungenredens. Durch diese Irrlehre, die auch in der charismatischen Bewegung verbreitet ist, wird viel Unheil angerichtet. Christen, die diese Lehre vermittelt bekommen und diese herausragende Erfahrung noch nicht hatten, wollen sie unter allen Umständen bekommen, denn ohne sie werden sie ja nicht so recht ernst genommen. Dann lässt man sich die Hände auflegen und verstrickt sich immer mehr in Lüge und Täuschung. Also da möchte ich einfach davor warnen, das ist eindeutig falsch, ist nicht biblisch. Bei der Wiedergeburt haben wir alles bekommen, das Gesamtpaket. Aber da komme ich später nochmal drauf zu. Noch eine dritte Stelle gibt es, wo von der Geistestaufe gesprochen wird. Wir finden sie in 1. Korinther 12, Vers 13. Paulus hat hier schon das Ergebnis der Geistestaufe im Blick, nämlich die Gemeinde, wenn er spricht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Bitte genau hinhören. Wir sind nicht durch den Geist getauft, wie es manchmal formuliert wird. Der Taufende ist nicht der Geist, sondern Christus. Wenn wir die Geistestaufe mit der Wassertaufe vergleichen, dann können wir sagen, der Geist entspricht dem Wasser, so wie wir bei der Wassertaufe ins Wasser hineingetaucht werden, so werden wir bei der Geistestaufe in den Heiligen Geist getaucht. Eintauchen ist ein anderes Wort für Taufen. Das griechische Wort für Taufen ist das Wort Baptismo und bedeutet eben eintauchen. Also wir wurden in den Geist eingetaucht und sozusagen damit eins gemacht mit dem Geist. Seither wohnt der Heilige Geist in uns. Sein Leben ist in uns. Christus Leben ist in uns, weil der Heilige Geist auch von Christus nicht wirklich zu trennen ist, ja. Wir haben einen Gott, auch wenn er in drei Personen existiert. Okay, drittens, was ist die tiefere Bedeutung der Geistestaufe? Wie ich eben sagte, durch die Geistestaufe wurden wir mit Christus eins gemacht. Jesus Christus aber ist am Kreuz gestorben. Und wenn wir mit Christus eins gemacht wurden, dann wurden wir auch mit seinem Tod eins gemacht. Seinem Kreuzestod. Dann sind auch wir mit ihm gestorben und begraben. Das klingt zunächst einmal wie eine schlechte Nachricht, oder? Aber das ist ja nur die eine Seite. Wir sind nicht nur mit seinem Tod eins gemacht, sondern auch mit seiner Auferstehung. Und das ist die gute Nachricht. So wie er lebt, so leben wir nun auch, leben auch wir. Und ich rede nicht von dem physischen Leben, oder, das nach 70 bis 90 Jahren zu Ende ist. Ich rede von dem ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und das, was ich jetzt eben gesagt habe, das lesen wir alles in der Bibel, und zwar in Römer 6. Römer 6 ist überhaupt der Text, ja, der für ein rechtes Taufverständnis sehr, sehr wichtig ist. Leider wird dieser Text oft auf die Wassertaufe bezogen. Und dann kommt man dazu, zu dem Ergebnis, dass die Wassertaufe ja heilsnotwendig sei, sozusagen, dass man durch die Wassertaufe ein Christ wird. Das ist falsch. Ne? Wir werden nicht durch die Wassertaufe Christen. Ja, aber das ist eben, wenn man das dann auf die Wassertaufe bezieht, man muss das auf die Geistestaufe beziehen, auf die eigentliche Taufe. Die Wassertaufe ist nur ein Abbild davon, zeugnishaftes Abbild von dem, was schon geschehen ist, geistlich gesehen. Das zeigt schon, dass natürlich die eigentliche Taufe, die Geistestaufe, viel in unendlich viel wichtiger ist als die Wassertaufe, ja. Wir streiten uns furchtbar viel rum um die Wassertaufe. Was es da in der Christenheit für Streit gibt, ist unglaublich. Ne? Und ich finde, da hat man so wenig verstanden, viel zu wenig verstanden, weil man eben Taufe für heilsnotwendig hält. Ja? Wenn man von einer Taufwiedergeburt spricht, dass sogar die Säuglinge wiedergeboren werden durch die Taufe. Deswegen, natürlich wird das zum Streitgegenstand. Dann bekommt es ja eine Wertigkeit, ein Gewicht, dass ihm gar nicht zusteht, der Wassertaufe nicht zusteht. Ja. Also, die Wassertaufe ist wichtig, ja, weil sie von Gott, von unserem Herrn Jesus gewollt ist und sie soll eben sichtbar machen und zeugnishaft und ja auch symbolisch sichtbar machen, was mit uns geistlich geschehen ist bereits. Und sie ist nur dann sinnvoll, wenn das wirklich geschehen ist. Sonst ist sie eine Lüge. Sonst macht man hier etwas vor, was nicht wirklich wahr ist. Römer 6,4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins, ja, so weiter mal, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann möchte ich noch ergänzen durch Kolosser 2,12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit auferweckt, also mit ihm in seinem Tod eins gemacht und mit ihm in seiner Auferstehung eins gemacht. Das ist die tiefere Bedeutung der Geistestaufe bzw. Wiedergeburt. Und das müssen wir, wie ich schon sagte, gut auseinanderhalten. Jetzt zu meinem vierten Punkt. Was bewirkt die Geistestaufe? Ich möchte nur zwei Auswirkungen, es gibt viel mehr, nur zwei Auswirkungen ansprechen. Und zwar Segnung und Versiegelung. Beides wird von Gläubigen, meine ich, in ihrer Bedeutung vielfach unterschätzt. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das Wort Segen ist auch so ein Wort, ne, das schwierig ist irgendwie. Ich denke, also wenn jemand das definieren sollte, da hätten wir alle Schwierigkeiten. Ich habe nachgeschlagen irgendwo in Wikipedia oder wo das war. Und man kann dem ja auch nicht unbedingt glauben. Gell? Da stand folgendes. Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Soweit gut. Mag man stehen lassen. dann geht es weiter, sei es durch Gott selbst oder durch in der Macht Gottes handelnde Menschen. Da kommt schon eben wieder das Tun des Priesters hinein. Ne? Das priesterliche Tun, der besonders bevollmächtigt ist, jetzt im Sinne Gottes etwas zu tun, was dann auch göttliche Macht ist, ja, wo in göttlicher Macht handeln kann, durch ein bestimmtes Ritual. Und das ist sicher nicht das, was wir meinen mit Segen. Aber was meinen wir wirklich? Ja? Ich kann nur sagen, wir gebrauchen das Wort inflationär fast. Wir wünschen anderen Segen bei jeder Gelegenheit oder bei jeder Karte, die man ihm zum Geburtstag gibt, steht das drauf, oder auch sonst in jedem Mail, das man ihm schickt, wird am Schluss noch ein Segenswunsch gegeben. Ist ja nicht alles nicht falsch, gell? Und wir bitten Gott auch für uns oder für andere um Segen. Und fast in jedem Gebet eigentlich kommt dieses Wort vor, gell? Und doch ist es irgendwo ein Wort, das habe ich jedenfalls den Eindruck, noch ziemlich unklar ist. Ja. Ich werde heute nicht über das Thema Segen predigen, das wäre schon eine eigene Predigt wert, aber nur grundsätzlich mal, ich glaube, dass wir manchmal den Begriff schon auch falsch benutzen. Ja. Was wir alles als Segen ansehen oder eben nicht als Segen ansehen, das ist oft sehr in Frage zu stellen, nicht? Es sind ja immer die positiven Sachen, die uns positiv erscheinen, die wir als Segen ansehen. Keiner wird sagen, die Schmerzen, die mich jetzt hier umbringen, das ist ein Segen Gottes. Das wird keiner sagen, oder? Vielleicht wird mancher sagen, hinterher, Jahre später, die Schmerzen, die ich damals hatte, die waren mir zum Segen. Ja, das kann sein. Aber im Moment sehen wir sowas doch nicht als Segen an, haben eine ganz andere Vorstellung, klar. Kinder sind ein Segen, habe ich so oft gehört, ein Segen Gottes. Ich habe das in meiner Bibel gesucht und irgendwo gefunden. Wird nicht gesagt. Nee, nicht als Segen. Bitte? Auch das habe ich gesucht und auch nicht gefunden. Das habe ich auch gedacht immer, das müsste doch da wenigstens drin stehen, aber steht auch nicht da. Ich meine, dass Kinder den Eltern zum Segen werden können oder Eltern auch für Kinder, das ist ja nicht in Frage zu stellen. Nur, wenn wir sagen, Kinder sind ein Segen Gottes, dann ist der Gedanke ja nicht fern, dass Kinderlose unter einem Fluch stehen, oder? Das sage ich jetzt in persönlicher Betroffenheit natürlich auch, gell. Nun ist ohnehin unser Begriff vom Segen stark von seiner Verwendung im Alten Testament her geprägt. Dort lesen wir oft, wie den Kindern Israel Segen zugesagt oder auch vorenthalten wird, je nachdem, ob sie ihrem Gott gehorchten oder nicht. Der Segen zeigt sich fast immer in Form von irdischen Gütern. Gesundheit, langes Leben, Ruhe von den Feinden, eine gute Ernte, Frühregen, Spätregen und so weiter. Das war Segen bei den Juden in Israel. Aber das ist falsch. Logischerweise wird ja dann Krankheit, Unfruchtbarkeit, früher Tod als Fluch betrachtet. Das ist falsch, wenn wir das in der Form verstehen. Das ist deswegen falsch, weil es von Gott nicht so gemeint war. Gott hat das so gemeint für sein Volk Israel, aber er hat es nicht so gemeint für sein Volk, sein neutestamentliches Volk, die Gemeinde. Ja. Wir lesen im Neuen Testament an keiner Stelle, dass den Kindern Gottes ein irdischer Segen verheißen wäre. Wohl dürfen wir mit der Führung, auch mit der Fürsorge, Bewahrung Gottes rechnen, all das ja. Aber nicht im Sinne eines Segens, der uns von unserem Wohlverhalten ja auch abhängt. Das ist ja gerade der wesentliche Unterschied des alttestamentlichen und des neutestamentlichen Volkes Gottes. Israel hatte überwiegend irdische und zeitliche Verheißungen, wenn wir nachprüfen. Während der Gemeinde himmlische und ewige Verheißungen gegeben sind. Aber das Schönste kommt noch. Im Unterschied zu Israel, dass die Segnung Gottes ja immer nur in Abhängigkeit von ihrem Gehorsam bekam, sind uns Gottes Segnungen bereits gegeben. Was meint ihr, wie viel von diesen Segnungen ist uns da wohl gegeben? Also einige auf jeden Fall, ne? Oder wie hast du gesagt? Der ganze Himmel. Der ganze Himmel. Aha. Also himmlische Segnungen ist ja nicht identisch mit Himmel überhaupt, ne? Das würde ich jetzt schon auseinanderhalten. Aber er sagt, dass diese Segnungen eben dort in der Himmel, im Himmel sind, in der himmlischen Welt. Ja, das ist damit auf jeden Fall gesagt. Und wie viele? Naja, es wird ganz klar gesagt in dem Text in Epheser, nämlich alle. Alle Segnungen, alles, womit Gott uns jemals segnen wollte, hat er uns schon gegeben, ist schon da. Ja, das ist hier, das Wort ist hier in der Vergangenheitsform gesagt, heißt es, wir sind gesegnet, nicht wir werden gesegnet, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, jedem Segen. Wisst ihr, dass man da hin und her rumläuft, wie manche Leute, die meinen, sie müssen jetzt dahin fahren und dorthin fahren und da ist ein gesegneter Mann Gottes und der gibt mir etwas und da fahren die Leute bis nach USA und sonst wohin, um irgendwo von einem einen Segen zu bekommen. Das ist ein völliger Irrtum, das kann man völlig lassen, so etwas. Das drückt nur Unglauben aus oder Unkenntnis des Wortes einfach. Ich brauche nirgends hingehen, um Segen zu erlangen, das habe ich schon. Die Frage ist, inwieweit dieser himmlische Segen hier in meinem irdischen Leben erfahrbar wird oder auch nicht. Es handelt sich um Segnungen in der Himmelswelt. Die Segnungen sind vorhanden, sie sind auch sicher und wir werden, wenn wir einmal im Himmel sind, sie auch im Vollsinn erfahren. Aber jetzt leben wir noch auf der Erde und da wirken sie sich eben nur dann aus, nur in dem Maße aus, wie unser irdisches Leben in der Himmelswelt gelebt wird. Das heißt, das Kolosserbrief gibt da vielleicht einen guten Hinweis. Kolosser 3, da heißt es, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Unser Leben ist verborgen mit Christus, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, in Gott. Können wir nicht so ohne weiteres nachvollziehen gedanklich, weil wir gebunden sind an diese Welt. Aber trotzdem ist es eine geistliche Realität. So. Und da ist auch dieser Segen. Und jetzt kommt es in diesem Leben doch darauf an, dass ich danach trachte, nach dem, was droben ist. Nicht nach den irdischen Dingen in erster Linie, oder? Ich muss sogar und darf auch nach irdischen Sachen trachten. Aber nicht in erster Linie, ja? Das kommt irgendwie auch mal, wird mal vielleicht Bedeutung bekommen. Aber nicht in erster Linie in meinem Leben soll ich nach dem trachten, wo Christus ist. Dort, wo mein eigentlich geistliches Leben eigentlich verankert ist. Und dort sind diese Segnungen. Ja? Und dann werden diese Segnungen in meinem Leben auch real, auch zunehmend und mehr dann erfahrbar. Aber auch nicht im Vollsinne. Im Vollsinne werde ich sie sicher erst erfahren, wenn ich dort bin. Also nur solche, die nach dem sinnen und trachten, was droben ist, werden schon hier auf der Erde von diesen Segnungen profitieren. Für die anderen bleiben sie zwar real, aber verborgen. Sie werden sich in ihrem irdischen Leben nicht daran erfreuen können, weil sie irdisch gesinnt sind, weil sie das Himmlische für sie einfach keinen Erfahrungswert hat, ja, weil sie das Irdische vorziehen. Noch etwas bewirkt die Geistestaufe. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt. Das ist auch etwas, was für uns nicht mehr so anschaulich ist, wie für die Leute damals. In der Antike diente das Siegel ja als Bezeichnung des Eigentümers von Gegenständen. und zur Bestätigung auch von der Echtheit von Dokumenten. Also da wurde vielleicht ein Papyrus oder Pergamentbogen zusammengerollt, verschnürt und verknotet. Und auf den Knoten wurde dann ein Stück weicher Ton angebracht und mit einem Siegel dann auch eingeprägt. So, dann wurde das hart. Und dann konnte man das, was da drin stand, eben nicht anders lesen, als indem er das Siegel aufbrach. Und damit wurde aber klar, dass jemand eben dieses verletzt hat, dass sie das getan hat, was nicht erlaubt war. Denken wir an Pilatus, der den Eingang zum Grab Jesu versiegeln ließ, um sicherzustellen, dass niemand unbemerkt den Leichnam Jesu stehlen konnte. Und Gott hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Was heißt das? Nun, er hat uns sein Siegel aufgedrückt und damit vor der ganzen Schöpfung, vor allem vor der unsichtbaren Welt, unmissverständlich klar gemacht, dass er auf dich und mich einen Besitzanspruch hat. Und dass wir immer versucht, dieses Siegel aufzubrechen, es mit ihm zu tun bekommen wird. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Welch eine unfassbare herrliche Gewissheit, nicht, dass der lebendige Gott uns mit seinem göttlichen Siegel versehen hat. Damit ist doch auch die Gewissheit verbunden, dass Gott sich sein Eigentum von nichts und niemandem nehmen lassen wird. Das ist nur eins von vielen guten und klaren Argumenten dafür, dass das Heil nicht wieder in Frage gestellt werden kann. Die Wiedergeburt ist Wiedergeburt. Und die Versiegelung ist etwas, was unsere Heilsgewissheit festigen soll. Nicht wir haben uns versiegelt, sondern wir sind versiegelt worden. Wir waren dabei völlig passiv. Und deshalb können wir dieses Siegel auch nicht aufbrechen. Und der Feind kann es auch nicht. Laut Römer 8, 38, 39, euch sicher wohl bekannt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, sind wir übrigens auch eingeschlossen, zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand. Da schauen wir auf die kleinen Kümmernisse unseres Alltags und wollen verzagen. Schauen wir doch auch mal auf diese herrlichen Segnungen, mit denen wir gesegnet sind in der Himmelswelt in Christus. Haben wir Grund zum Gotteslob? Aber ganz gewiss haben wir Grund zum Gotteslob. Gesegnet, versiegelt. Das und noch viel mehr ist uns geschenkt worden durch die Taufe im Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Ich habe diese zwei Auswirkungen der Geistestaufe angesprochen. Und ich habe gesagt, dass beides von Gläubigen in ihrer Bedeutung meist zu wenig geschätzt wird. Was heißt das in Bezug auf den Segen? Nun, wenn wir nach irdischem Segen trachten, uns ausstrecken und darum betteln, bringen wir zum Ausdruck, dass uns der himmlische Segen nicht so viel wert ist. Wir sind diesseits bezogen und wir leben vornehmlich vom Sichtbaren, aber auch Vergänglichen. Und was heißt das in Bezug auf die Versiegelung? Wenn wir trotz der Tatsache der Versiegelung mit dem Heiligen Geist an der Sicherheit unseres Heils zweifeln, machen wir das zunichte, was Gott uns mit der Versiegelung eigentlich schenken wollte. Aber eines sollen wir nicht übersehen, und das ist uns nicht gegeben. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist uns nicht gegeben als etwas, was wir in uns selbst haben. Wir haben es nicht in uns. Ich habe es nicht in mir. Ich habe es in ihm, in unserem Herrn Jesus Christus. Allein im ersten Kapitel von Epheserbrief kommt ja 8-mal diese Wortverbindung vor, in ihm. Ja, in ihm. Alles ist in ihm, in Christus da. Aber ich bin in ihm, ja? Und er ist in mir. Und ich bin untrennbar mit ihm und seinem Leben verbunden. Und deswegen ist das, was in ihm ist, gleichzeitig auch mir, meins. Ja. Aber doch immer gut, das im Kopf zu behalten. Das ist nicht in mir selbst. Unabhängig von Christus bin ich gar nichts. Es ist nichts da, nichts. Aber in Christus ist alles da. Ich habe diese Predigt die Überschrift gegeben mit Geist und Feuer. Ich habe jetzt sehr viel über die Taufe in den Geist gesprochen, aber kaum über das Feuer. Offen gestanden, darüber rede ich auch nicht so gerne, denn aber andererseits muss man eigentlich darüber reden. Ich habe die Predigt vorbereitet, da fiel mir eine Sache ein. Damals, als ich im Römerhaus, das ist diese Klinik für alkoholkranke Männer, da gearbeitet habe, da hatte ich einen Patienten, der durch eine offene und klare Ansage seines Arztes dazu gekommen ist, bei uns eine Behandlung anzutreten. Der Arzt hat zu ihm gesagt, Sie können so weitermachen wie bisher. Können Sie schon machen. Aber ich sage Ihnen, was spätestens in einem halben Jahr sein wird. Sie werden eine Leberzirrhose bekommen, die zu 90% tödlich ist. Und das hat den dann wirklich aufgeweckt. Da hat er gemerkt, oh, jetzt wird's aber ernst. Das war gut, leider. Ärzte können da einen guten Dienst tun, tun es leider viel zu selten. Die drücken sich oft darum herum, hier so klar mit dem Patienten zu reden, weil sie Angst haben, die kommen ihnen abhanden. Aber wäre gut. Nicht? Also da hat es jedenfalls gewirkt. Ja. Und ja, der hat dann einige Zeit bei uns im Römerhaus verbracht, war nachher abstinent, seine Leber hat sich erholt, viele Jahre später bei einem ehemaligen Treffen hat er das berichtet. Kein Mensch hört es gern, wenn man ihn vor der Hölle warnt. Logisch. Klar hört man das nicht gerne. Und von Mitchristen würde man ganz schnell den Einwand hören, wir haben doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Habt ihr das auch schon gehört? Ja. Das ist auch so ein Spruch, der dann immer ganz schnell kommt. Aber die Vorstellung, dass jemand in die Hölle kommt, den ich hätte retten können, wenn ich doch nur den Mund aufgemacht hätte, die ist auch schwer zu ertragen, oder? Und noch etwas. Keiner hat mir bisher erklären können, wie ich es einem Ungläubigen plausibel machen kann, dass er Rettung braucht, wenn ich ihm nicht auch sage, wovor er gerettet werden soll. Ja? Macht doch keinen Sinn, von Rettung zu reden, wenn man nicht weiß, dass man ohne Christus verloren geht. Jeder wiedergeborene Christ hier im Raum hat sein ganz persönliches Pfingsten hinter sich, hoffentlich. Und wenn wir uns vor Augen halten, was das in unserem Leben bewirkt hat, ja, dann haben wir jeden Grund, Pfingsten zu feiern. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir in dir und durch dich gesegnet sind. Herr, du hast uns Christus gegeben zur Rettung, zur Erlösung. Und du hast uns den Heiligen Geist gegeben, Herr, der uns das alles zugänglich macht und in Erfahrung bringt. Und wir danken dir, Vater Herr, dass wir wissen dürfen und leben dürfen in dieser Gewissheit auch, dass dieses Heil von dir gewirkt ist und dass es unantastbar ist. Wir danken dir, Herr, dass wir dadurch auch herausgefordert sind, jetzt im Gehorsam zu deinem Wort und deinem Willen zu leben, auch so zu leben, dass dein Name durch unser Leben geehrt wird. Ja, und dass wir bereit sind, unser Leben dir hinzugeben, der du uns doch erkauft hast durch dein teures Blut, Herr Jesus. Einen hohen Preis bezahlt hast für uns. Dass wir es nicht mehr in Eigenwillen leben, Herr, nach unseren Vorstellungen, sondern dass wir es dem rechtmäßigen Besitzer übergeben und überlassen. Dass du unser Leben hast und damit machen kannst, was du willst. Darauf wartest du, Herr, und das wird ganz gewiss uns noch viel mehr Frieden, viel mehr Freude und auch viel mehr Frucht in unserem Leben bringen, Herr. Wir danken dir, Herr. Amen.